Willkommen zu einer neuen Folge von Working with Startups from Science. Mein Name ist Bartosz Kajdas und ich freue mich, dass ihr bei dieser Folge wieder dabei seid. In meinem Podcast berichte ich regelmäßig über Ausgründungen aus der Wissenschaft und gebe Tipps und Tricks, wie man zum Beispiel als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler ein Unternehmen gründet oder eine wissenschaftliche Idee überprüfen könnt. Heute wollen wir von der Praxiserfahrung eines Gründers lernen, den ich im Rahmen meiner Arbeit als Startup-Coach an der TU Darmstadt kennengelernt habe. Martin Vogt ist Gründer und Geschäftsführer der Tech4Med GmbH und vertreibt eine innovative Kühlbox mit dem Namen Nelumbox. Gemeinsam mit Martin habe ich 2015 ein Exist-Gründerstipendium-Antrag eingereicht, der erfolgreich bewilligt wurde. Und heute in dem Interview wollen wir uns den Exist-Antrag ein bisschen näher vornehmen und aus seiner Sicht das Ganze beleuchten und auf seine Insights und Learnings bin ich gespannt. Hallo Martin, schön, dass du für uns Zeit gefunden hast.
Hallo Bartosz, vielen Dank, dass wir heute die Zeit hatten, das Gespräch zu führen.
Ja, super. Ich habe ja schon ein paar einleitende Worte jetzt zu dir gesagt, aber vielleicht kannst du dich und dein Unternehmen einfach mal vorstellen.
Ja, also ich bin Martin Vogt, der Gründer und Geschäftsführer der Tech4Med Life Science GmbH. Wir haben die Nelumbox entwickelt, das hast du sehr treffend beschrieben, eine mobile Kühlbox zur Lager und Transport von kühlkettenpflichtigen Medikamenten. Ist in der Phase der Markteinführung jetzt eine spannende Zeit. Natürlich betrachten wir nicht nur den Pharmamarkt, haben uns aber aus diversen Gründen für diesen Eintrittsmarkt entschieden.
Okay, cool. Wo steht ihr jetzt gerade mit eurem Unternehmen?
Das Unternehmen, wir sind mittlerweile 12 Mitarbeiter, sind in der Produktion des ersten Batches, was dann auch die Zertifizierung bestanden hat und geht jetzt in diesen Wochen raus zu den Kunden.
Okay, wow, cool. Das ist ja eine super Sache.
Ja.
Und wie bist du dazu gekommen, zu der Unternehmensgründung? Wie war das für dich? Was war der Startpunkt?
Ja, das ist sehr interessant. In meiner Zeit als Student an der TU habe ich als Onboard-Kurier gearbeitet. Ich nenne es immer Pakete in der Welt ausgeliefert. Unter anderem war ich da zuständig für eine Dopingkontrolle bei einem größeren Sportevent in Südamerika und habe dort die Dopingproben abgeholt aus dem Stadion und in die Schweiz geflogen. Und dabei war es die Herausforderung, halt diese Proben gekühlt in einer geschützten Atmosphäre zu transportieren, dass sie nicht zu warm werden, nicht verloren gehen. Das hätten wir ganz gerne im Handgepäck gemacht, haben keine Lösung gefunden. Und auf einem der langen Flüge in die Schweiz habe ich mir gedacht, da muss es doch was geben. Das muss doch machbar sein. Und das war dann der Start der Idee. Damals nur als Idee und das dann in die Tat umzusetzen, das war die Aufgabe der letzten knapp 5 Jahre jetzt. Als Einzelkämpfer gestartet, aber dann auch relativ schnell gesehen, alleine ist das zu groß. Man hat auch nicht das gesamte Know-how, um so eine Firma gut an den Start zu bringen. Habe in der Garage meiner Eltern tatsächlich gegründet, dort den ersten Prototyp gemacht. Rausgekommen, wir hatten jetzt gerade im Vorgespräch schon gesagt, alleine schwierig und man muss es unter die Leute bringen, die Message senden, was man für ein cooles Produkt hat und wie es den Leuten hilft. Also bin ich aus der Garage rausgekommen und habe festgestellt, anrufen tut keiner, cooles Produkt und da musste ich dann in mich gehen und überlegen, warum das nicht klappt, dass ich ein cooles Produkt habe, aber niemand anruft, das haben möchte. Und da bin ich dann zurück an die Uni gegangen, habe dort dann mein Gründerteam gefunden mit dem Julian und dem Nico.
Okay, cool. Und nochmal zurückzukommen auf die Idee. Also du sagst, du hast Dopingkontrollen, Dopingproben im Flugzeug transportiert und da gab es noch keine Lösung und das ist ja unvorstellbar eigentlich.
Ja, haben wir uns damals auch gedacht. Wir haben intensiv recherchiert, haben aber nichts gefunden, was konform gewesen wäre und auch diese Ausdauer hatte. Und natürlich kann man irgendwelches Eis nehmen oder so, das ist aber immer mit Schwierigkeiten behaftet. zu warm, zu kalt, Flüssigkeiten, all das. Und natürlich in der jetzigen IT-Zeit im Endeffekt, niemand arbeitet mehr mit Papier, worauf da doch das Protokoll basiert hat. Na gut, ich muss mich revidieren. Es arbeiten noch immer viele Leute mit Papier, das ist aber nicht der richtige Weg. Also haben wir auch da einen neuen Weg gefunden. Die Dokumentation ist im Prinzip genauso wichtig wie der Transport selber. Ne? Mhm. Viele Leute sagen, es ist zwar richtig, aber den Beweis antreten, das tun dann doch nicht so viele. Und gerade bei solch sensiblen Gütern wie halt Medikamenten, Proben oder ähnlichem ist es ja doch sehr wichtig auch, damit man möglichst schnell wieder gesund wird oder halt auch für eine Fairplay im Sport.
Mhm. Aber was ich so ein bisschen rausgehört habe, ist, du hast wirklich so ein Problem erkannt, bist da irgendwie mit offenen Augen durch die Welt geschlappt und hast gemerkt, hey, da gibt es ja noch gar keine Kühlmöglichkeiten. Ne? Und hast ein bisschen recherchiert und hast festgestellt, dass es da einfach noch nichts auf dem Markt gibt.
Genau, das war keine Kopfgeburt aus irgendwie einer Grundlagenforschung vielleicht, die spannend ist und theoretische Grundlage schafft, sondern bei mir war es der andere Weg. Aus der Praxis heraus habe ich ein Problem gesehen und da eine Lösung zu gefunden. Aber auch der Weg, erst die Lösung zu haben und dann ein Problem zu suchen, mag manchmal gangbar sein. Ich bevorzuge trotzdem Ersteres.
Ja, aber es ist doch cool, wenn man so ein Problem dann vor seinen Augen hat. Ich kenne es ja selber von mir, dass manchmal im Alltag kommt man mit so vielen Problemen in Kontakt und man sieht einfach die Lösung nicht, die es einfach dafür bräuchte, um dieses Problem zu lösen. Und ich finde es cool, also dass du da mit offenen Augen da durch die Welt gehst und siehst, hey, cool, da gibt es ein Problem. Und das möchte ich lösen. Und dann bist du sozusagen in die Garage und hast dann so einen Prototypen erstellt. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie sah das aus?
Ja, da möchte ich aber noch sagen, ich denke, jeder von uns hat die Fähigkeit oder stößt ja auch auf Probleme und weiß auch, wie man diese Probleme löst. Also im Prinzip möchte ich jeden ermutigen, die Probleme, die er aus seinem Alltag sieht, vielleicht auch mit kreativen Lösungen anzugehen. Aber zurück zu deiner Frage. Ja, in der Garage, ne, ganz rudimentär, das Werkzeug, das war eines im Prinzip auch als Learning, der Fehler, die ich gemacht habe. Ich war, wie ich angefangen habe, die etwas rummelige Garage meiner Eltern mit altem Werkzeug, ne, fing so an und dann habe ich gedacht, ich brauche alles selber, muss es kaufen. Und erst später habe ich dann festgestellt, ja, es gibt ja auch coole Fab Labs, wie es zum Beispiel auch die TU hat, wo man viel einfacher einen Start hätte finden können. Das war so ein Learning von mir. Nichtsdestotrotz habe ich es mir erarbeiten können, aber ich wäre mit Sicherheit schneller gewesen, dort auch auf die Leute von Anfang an zuzugehen. Das ist etwas, was ich jetzt erst die letzten Jahre gelernt habe, sich nicht zu schämen, zu fragen.
So ein FabLab ist so ein 3D-Druckerort, so ein auditives Fertigungsverfahren.
Ja, dann, nicht nur, im Prinzip basiert das darauf, dass man sich in einer Community, in einer Gemeinschaft Werkzeuge teilt, zum einen, aber auch, was viel wichtiger ist, das Know-how. Ist ja meistens ein Problem, erscheint einem oft im Alltag, aber man ist ja nicht der Erste, der dieses Problem hatte. Und das ist dann halt diese Community, die einen unterstützt, dort auch Kontakte weitervermittelt, wenn man eine Schwierigkeit hat oder was erfahren möchte, dort den Informationsaustausch auch wahrnehmen zu können.
Ja, ich glaube, das ist oft so, dass man vielleicht ein Problem auch identifiziert und sich denkt, da gibt es bestimmt für schon eine Lösung und da brauche ich gar nicht erst anzufangen, ne?
Ja. Ja, mag sein, ist auch oft so, würde ich da auch ermutigen, vielleicht mal zu denken, nein, vielleicht gibt es da doch noch keine Lösung und mal einen Blick drauf zu werfen. Und mit Google oder ähnlichen Tools ist das ja auch eigentlich schnell gemacht. Ist auch oft der Fall, dass es andersrum ist, dass jemand etwas erfunden hat oder eine Dienstleistung anbietet, um irgendein Problem zu lösen, was die meisten gar nicht als Problem sehen. Da müsste man sich auch vor schützen, diesen Weg zu gehen als Unternehmer.
Und also nochmal zurück zu deiner Gründungsgeschichte. Du hattest dann in der Garage dann ein Prototypen oder ein Gerät gebaut. Das hat dann funktioniert oder wie sah das dann aus?
Ja, genau. Es hat funktioniert. Ich war so stolz darauf, dieses Gerät da zu haben. Im Nachhinein, wenn man das jetzt ansieht, denke ich immer, ja toll, du hast da im Prinzip einen 80er-Jahre-PC-Tower gebaut, ohne irgendwelchen Designanspruch und Funktionalität gerade so gewährleistet. Damals super stolz gewesen und haben auch etliche andere gemerkt. Mit Sicherheit war das auch Teil des Erfolges, dass man von seiner Idee überzeugt war und das auch überzeugend vermitteln konnte. Die Schönheitsfehler, nenne ich es mal, die werden dann einem erst später bewusst und ist vielleicht auch eine Erfahrung zu machen, dass man auch das Feedback anderer einarbeiten sollte, was dann auch schnell geschehen ist. Am Anfang war ich mir sicher, genau so muss es gemacht werden. Ich habe mir das ausgedacht, das muss so sein. Stellt sich doch meistens raus, anderen zuhören, ein gutes Team zu haben, wo man auch offen mit Kritik umgeht und die einarbeitet, ist dann auch sehr wichtig. Kritik im Kleinen wie im Großen. Man arbeitet da dran.
Ja, aber ich glaube, so wie du es gerade eben beschrieben hast, so als stolzen Erfinder, Gründer, so habe ich dich auch dann das erste Mal wahrgenommen, als du bei mir ein Beratungsgespräch hattest. Und das war echt, wie gesagt, also diese Motivation, die sprühte so aus deinen Augen. Und das war echt wirklich beeindruckend.
Ja. Kann ich mich auch noch dran erinnern, das erste Gespräch hatte ich noch alleine mit dem Pascal und dann das zweite, da hatte sich schon abgezeichnet, ja, der Nico hat auch Interesse, der wird mitmachen. Das war
genau, der Nico ist Mitgründer von dir.
Genau, ja. Der heute auf einer Veranstaltung in Frankfurt ist. Mhm. Wir teilen uns auf, ist ein tolles Team geworden. Ja.
Okay, super. Ja, dann hast du, wie war das? Also, du wolltest einfach mal Feedback damals haben oder ich glaube, Exist war damals noch gar nicht so das Thema, wenn ich mich
erinnere. Genau, war noch gar nicht das Thema, waren wir auch noch gar nicht weit genug für in dem Sinne. Ich hatte die Idee, wir haben den Markt so im Ansatz gesehen, es war auch ein Learning fürs Erste, dachte ich, super, ne? Du machst das jetzt alleine, baust 5 Boxen im Jahr, um halt Dopingproben auf der Welt rumzufliegen. Mhm. Das ist natürlich Quatsch. Daraus kann man kein veritables Geschäft zu machen. Also muss man vielleicht auch mal die Marktnische, mit der man zumindest den Eintritt wagen möchte, nochmal überdenken. Vielleicht mag das Problem ja für den Fall gegeben gewesen sein, aber die Marktgröße war gar nicht da. Und da haben wir dann zusammen ziemlich schnell gesehen, ja, die Pharmabranche ist da doch der deutlich größere Markt, der nicht zu groß ist. Ne, wir wollten keine Kühlboxen für irgendwelche Getränke oder sowas machen, da gibt's genug von. Aber halt der Sweet Spot, nicht zu groß und nicht zu klein, um da eine vernünftige Gründung draus zu machen, da sind wir relativ schnell dann danach drauf gekommen. War aber auch in Zusammenarbeit, das hat etwas Überzeugung an mir gebraucht, zu sagen, nee, wir machen nicht Doping zuerst, weil man denkt, ja, das kenne ich ja, das muss aber nicht immer das Beste sein, sondern sollte man einfach mal auch vielleicht eine zweite oder dritte Meinung einholen und auch dann mal Pläne ändern. Da sollte man sich von trennen, dass es zu festgezogen ist und genau so gemacht werden will, da kann man sich in Sackgassen manövrieren.
Und von wem würdest du sagen, hattest du den meisten Benefit vom Consulting oder von der Beratung her? Oder welche Leute haben dir am meisten geholfen?
Puh, das ist eine schwierige Frage, insofern, dass ich im Prinzip aus jeder Beratung Teile mitgenommen habe. Mir fällt nichts ein, was super schlecht war, wo ich sagen würde, das war verschwendete Zeit.
Da bin ich schon mal beruhigt.
Ja, und gerade wenn man an die Uni denkt, die Gründerberatung und dann auch dann die darauffolgende Exist-Beratung, bei euch hat es im Prinzip ja den Kern gelegt, zu starten, zu sagen, ja, ne, da hatte ich mich noch mit rumgetragen, soll ich überhaupt gründen, nachdem das erstmal aus der Garage heraus gescheitert ist und niemand angerufen hat. So, kann ich das? Will ich das? Und da wart ihr ja im Prinzip der erste Ansprechpartner, die das bestätigt haben, den Weg zu gehen und auch gezeigt haben, ja, ne, du selbst vielleicht nicht, aber schau doch mal im Umfeld der Uni, wer da sein könnte und was es auch für Möglichkeiten, Beratungen, Menschen, die, wie gesagt, dir Feedback geben können, wen es da gibt. Ne? Das fängt bei euch mit der Beratung an, ging dann übers Fab Lab und dann auch schlussendlich den Entrepreneurs Club, über den ich dann den Nico kennengelernt habe, der mein Co-Founder geworden ist.
Ne? Mhm. Ja, also ich glaube, dieser Vernetzungsaspekt, den du ansprichst, den habe ich auch als sehr wertstiftend wahrgenommen bei vielen Gründern und kann das auch eigentlich nur empfehlen, sich zu vernetzen und ich glaube, was ich auch so rausgehört habe, über die Idee auch zu sprechen mit anderen, ne?
Genau, absolut. Wenn man eine Idee hat, spricht darüber. Man muss ja nicht das Detail nennen, wie genau und was die Secret Source ist, aber über das Geschäft, was es sein sollte und welches Problem man löst, da sollte man auf jeden Fall drüber reden und vielleicht stellt man fest, das ist gar kein Problem, was ich denke, und dann verschwendet man auch nicht seine eigene Zeit. Ja. Also Leute, sprecht drüber, was ihr vorhabt.
Ja, super. Ja, das kann ich auch immer nur predigen und ist echt eine wichtige Sache, um auch Feedback von außen zu bekommen.
Genau.
Ja. Du hast dann dich entschieden, nach etwas oder nach längerem Zögern, sage ich jetzt mal, ja oder nein, soll ich gründen, soll ich nicht gründen, dann den Schritt für Exist zu wagen.
Genau.
Wie war das? Wie war dieser Prozess für dich, des Exist-Antrags?
Ja, vor Exist hatten wir noch eine andere kleine Förderung, sodass wir nicht zum ersten Mal einen Antrag geschrieben haben. Allerdings, der Umfang von Exist ist dann doch etwas größer. Das war ja erstmal etwas zeitraubend. Man muss sich an die Sprache von so einem Antrag erstmal etwas gewöhnen und auch den formalen Ablauf, den man jetzt vielleicht als kreativer Gründer denkt, warum muss das denn so sein? Aber schlussendlich im Nachgang hat das alles Sinn gemacht, dass man halt die Idee nochmal gründlich geprüft wird und schlussendlich muss man ja sagen, es geht um Steuergelder, die wir verwendet haben. Und da ist es auch sinnvoll, dass das nochmal auf Herz und Nieren geprüft wird, was die Idee selbst verbessert hat. Auch in Zusammenarbeit mit dir. Du hast ja auch viel Feedback gegeben, wie wir denn den Antrag gestalten sollten, worüber wir nochmal nachdenken sollten. Und insbesondere, da muss ich auch ein Danke an den Herrn Dr. Bernhard sagen, den du empfohlen hattest, der uns da auch nochmal auf Herz und Nieren geprüft hat.
Mhm. Ja, mich erreichen immer in der Beratung so Fragen zum Inhalt. Vielleicht könnten wir exemplarisch mal ein, zwei Punkte aus der Exist-Gliederung so uns vornehmen und so deine Insights oder deine Learnings einfach mal so mitnehmen, ja. Also ich weiß
ja,
immer.
Ich hoffe, dass ich mich noch an den größten Teil erinnern kann, ja.
Ja, also die größten Fragen kommen ja meistens so immer, oder die meisten Fragen kommen ja so aus dem Bereich der Innovation, also was soll man da beschreiben, kommt dann oft, oder ja, ist meine Idee überhaupt innovativ genug? Was würdest du, oder was für Tipps kannst du geben?
Ja, die Höhe der Innovation, das ist eine sehr individuelle Frage. Muss man sich auch nicht fürchten, dass man denkt, naja, das ist gar nicht so hoch. Schlussendlich hat es noch keiner gemacht, wenn man denn recherchiert hat, dass es diese Lösung noch nicht gibt oder vielleicht auch schon jemand anderes mit gescheitert ist, sollte man nachschauen, warum ist es gescheitert. Und das war da so der erste Schritt. Ja.
Okay, und wie war das bei euch? Also ich meine, du musst jetzt nicht über die Innovation von deiner Kühlbox sprechen.
Auch das haben wir schon. Ist auch kein Problem. Ja, vielleicht ist es bei uns, wie auch bei vielen anderen, der Fall gewesen, dass wir schon ein Patent angemeldet hatten Dazu muss man sagen, Patentanmeldung ist dann noch kein erteiltes Patent. Mittlerweile ist es erteilt, davon abgesehen, aber es ist halt ein Prozess von mehreren Jahren. Da wird ja auch mit dem Patentanwalt gearbeitet, den ich auch auf Empfehlung von einem der Exist geförderten Vorstipendiaten bekommen habe. Da auch vielen Dank an den Dr. Klever, der uns da ja auch beraten hat, was ist die Höhe des Patents, ist es überhaupt schutzwürdig, da auch eine Recherche zu durchgeführt hat. Also das haben wir extern machen lassen. Wir selbst haben natürlich auch recherchiert, allerdings ist es dann doch gut, vielleicht nochmal mit einem externen Auge drauf zu schauen, welche Schlagwörter benutzt man, weil man sich da in seiner eigenen Blase befindet und dann vielleicht über andere Suchbegriffe nochmal andere Ergebnisse erreicht.
Also ihr hättet die Innovationshöhe sozusagen durch das Patent irgendwie dann legitimiert. Dann.
Ja, das war für uns der Fall, aber ich weiß auch viele andere Exist-Gründungen, die kein Patent vorher angemeldet haben und es auch gar nicht gebraucht haben. Also man muss nicht auf alles ein Patent anmelden, insbesondere wenn es jetzt an Dienstleistungen oder auch innovative Geschäftsmodelle geht, da gibt's keinen Patentschutz drauf. Da kann man aber nichtsdestotrotz nachweisen, dass es neu ist. Muss es neu noch gar nicht mal zwingend sein. Dass es vielleicht auch einfach besser gemacht ist als bestehendes. Ja.
Dann auf jeden Fall ein großes Kapitel, wo ich auch noch ganz viele Fragen zu bekomme, ist zum Thema Markt und Wettbewerb. Und jetzt ist es manchmal so, dass natürlich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht unbedingt aus der Marktrecherche kommen und auch da letztlich diese Märkte wissen, wie man die aufgliedert, segmentiert und so weiter, ist oft die Frage, ja, wie geht man da denn vor? Und vielleicht kannst du jetzt aus deiner Brille irgendwie so aufzeigen, was hast du damals gemacht oder gedacht, was richtig ist und wie würdest du das heute jetzt als Unternehmer machen?
Naja, damals ist das, was ich jetzt auch noch immer als erstes mache, erstmal Google anfangen, welche Schlagwörter könnte man benutzen, was könnte es da geben, wie könnte es sein, vielleicht auch nicht nur auf Deutsch, sondern auch mal ein, zwei andere Sprachen ausprobieren, was wird da schon gemacht, was aber dann eigentlich, das ist nur die Grundlage, so
okay, Quick-Check. Wie lange brauchst du dafür oder wie lange gibst du dir Zeit?
Och, kommt drauf an. Meistens wird man in den ersten Minuten fündig. Dann hat sich das schon erledigt in dem Sinne. Ich sag mal, maximal ein, zwei Tage nebenher recherchiert. Auch vielleicht nicht am Stück, sondern auch mal eine Pause einfließen lassen, um dann ein neues Schlagwort vielleicht wirken zu lassen und mit dem weiterzusuchen. Worauf ich aber eigentlich hinaus möchte, ist, wenn man diese Grundlage dann hatte, was uns viel gebracht hat, ist auf Messen gehen. Das haben wir vielleicht ein bisschen spät angefangen. Das muss man am Anfang auch nicht am ersten Tag machen, aber sollte man dann sich möglichst zügig mal eine der Leitmessen für seinen Themenbereich raussuchen, als Besucher hingehen. Super oft findet man auch, wenn man gerade in der Existenzgründung am Anfang ist, gesponserte Tickets, auch für die etwas teureren Messen. Dort einfach als Besucher mal hingehen, wirken lassen, was machen andere und dann auch gezielt Wettbewerber ansprechen, was sie machen. Und ich habe noch keinen erlebt, der gebissen hat. Es war immer ein sehr freundlicher, kompetenter Austausch, bei dem wir viel gelernt haben. Die anderen sind natürlich auch immer an Lösungen und auch eventuellen Kooperationen interessiert. Das war, was wir gelernt haben. Da ist niemand dabei, der dir Böses will auf so einer Messe. Natürlich, wenn man jetzt noch kein Patent angemeldet hat, das Detail, das behält man dann für sich, sondern spricht über die Lösung, also welches Problem wird behoben, ne? Wenn wir jetzt an Chemie denken oder so, mit welchem Molekül oder so, da muss man da nicht drüber sprechen, sondern einfach, was ist das Ergebnis davon? Und da haben wir dann viel gelernt und auch neue Kontakte dann im Nachgang immer bekommen. von so einer Messe bin ich immer erstmal etwas enttäuscht zurückgekommen, im Sinne, dass es kein konkretes, greifbares Ergebnis war. Das ist noch immer so. Aber wenn man dann im Nachgang, also eine Messe ist nicht rum, wenn die Messe rum ist, sondern dann fängt der eigentliche Teil erst an, dass man die Kontakte, die man jetzt immer nur 5 bis 10 Minuten am Stand gesprochen hat, sei mal als Aussteller oder als Besucher da, dass man im Nachgang nachhakt und daraus hat sich dann immer relativ viel ergeben und auch weitere Kontakte außerhalb dieses Bereichs, wo dann in der Firma weiter gesprochen wurde, so, ja, ich bin vielleicht auf der Messe der falsche Ansprechpartner, aber mein Kollege XY, der ist an so einer Lösung eventuell interessiert, tausch dich doch mal mit dem aus. Und da ist auch oft was rumgekommen.
Ja, also was ich so rausgehört habe, auch ein schönes Learning, dass man sich auch wirklich direkt mit dem Markt vernetzt, also auf persönlicher Ebene auch, ne?
Genau.
Ja, und wie war das dann also für dich? Ich stelle mir das jetzt so vor, du hast jetzt eine Kühlbox und du tippst es irgendwie bei Google ein und möchtest irgendwie Kenntnisse haben, okay, kann ich damit Geld verdienen? Ist mein Markt groß genug? Ja. Und ich nehme jetzt an, ich habe es jetzt nicht überprüft, aber wenn man jetzt Kühlbox eingibt oder innovative Kühlbox oder sowas, dass da schon ein paar Suchanfragen dann zu sehen sind. Also wie differenziert man das denn aus, dass man feststellen kann, okay, kann ich da überhaupt Geld verdienen? Gibt es da einen Markt? Wie kriegt man so ein Gefühl dafür?
Ja, das ist ja im Prinzip Push and Pull. Also erstmal als Pull willst du wissen, bevor du selber deine Message rausbringst, die du dann mit bestimmten Schlagwörtern belegst, suchst du ja erstmal, was gibt es? Da musst du dir die Schlagwörter überlegen, da suchen und dann nach Möglichkeit, wenn du selber dein Produkt bewirbst, eine gute Webseite aufbauen mit viel Content, also nur verschlagworten, das zieht nicht mehr, das bringt im SEO nichts. Aber wie wir es jetzt auch gemacht haben, du hast ja auch im Vorgespräch unser LinkedIn, Facebook, unsere Blogposts, auch auf den branchenspezifischen Portalen, das darüber dann den Traffic generieren.
Okay, und also nochmal, damit ich das nochmal richtig verstehe, also um den Markt abzuschätzen, einfach recherchieren, sich mit den Leuten austauschen, und dann eben Gefühle für bekommen, okay, könnte mein Produkt irgendwie am Markt relevante Anteile gewinnen?
Genau. Recherche, ganz klar. Auch wir haben sehr viel recherchiert. In den Fachmagazinen muss man aber auch immer mit Vorsicht betrachten. In dem Sinne, wir haben auch teilweise an Prophezeiungen, will ich es mal nennen, geglaubt, die in solchen Magazinen publiziert wurden, die dann so in der Geschwindigkeit vielleicht doch nicht eingetreten sind. Also muss man auch, wenn das dann als Zahl erstmal in der Publikation drinsteht, muss man trotzdem noch Common Sense walten lassen, ob diese Zahl dann auch plausibel ist und einfach vielleicht eine Spannbreite sich festlegen. Was ist der negativste Bericht über diesen Markt? Was ist der positivste? Irgendwo dazwischen wird dann wohl die Wahrheit liegen und dann ist es im Prinzip für uns immer Ansporn gewesen, den möglichst positiven Teil zu erreichen.
Ja, cool. Ja, ich kann mir das schon vorstellen, dass es an der einen oder anderen Stelle, wenn man eine Studie liest oder irgendwie so eine Marktprognose, dass man denkt, vielleicht ist der Markt doch zu klein. Aber dass man da einfach weitermacht und sich motiviert und an das Produkt dann glaubt.
Genau. Und wenn man sollte immer in der Nische anfangen, also es ist ganz schwierig, in ganz großen Stückzahlen direkt in die breite Masse zu gehen. Da würde mir jetzt ad hoc kein Beispiel einfallen, wo das wirklich erfolgreich war. Eher viele Beispiele, wo es nicht geklappt hat, auch mit einer Kühlbox zum Beispiel, The Coolest Cooler, die sind an ihrem Erfolg gescheitert, im Sinne, dass sie 21 Millionen Euro bei Kickstarter, das war damals die erfolgreichste Kampagne, eingenommen haben, aber überhaupt gar nicht das Team, das Tooling, alles dahinter hatten, um das so ad hoc zu füllen. Also sollte man mit seinem Produkt vielleicht in der Nische starten und aus dieser heraus wachsen. Und wenn man dann nach einer gewissen Zeit feststellt, naja, die Nische war das vielleicht nicht geeignet zum Eintritt. Dann nochmal überlegen, ob man vielleicht nicht die Nische wechselt, um woanders zu starten. Das ist ja per se erstmal kein Ausschluss für das Produkt.
Ja, cool. Die Unternehmensplanung bei euch, wie hat die denn ausgesehen und wie stark wich die ab zur Realität?
Am Anfang waren das starke Wellenbewegungen, ganz klar. Mit Doping angefangen, gedacht, das wär's, war dann nicht. Dann klinische Studien ist immer noch ein sehr interessanter Markt, der sich aber etwas langsamer entwickelt hat, als es damals prognostiziert war. Das ist das Beispiel dazu. Also, dass wir da jetzt auch in weitere Nischen schauen und auch das Portfolio erweitert haben, im Sinne von, dass wir nicht nur Kühlboxen anbieten, sondern dass auch Feedback vom Markt war, eure Tracking-Lösung ist super. Also, endlich mal einfach zu benutzen. Ich sehe, wo meine Sendung ist, in welchem Zustand. Das kam super gut an am Markt, auch insbesondere, dass es halt versiegelt ist, dass wir so eine digitale Blombe im Prinzip bewerkstelligen können.
Cool.
Dass wir daraus jetzt auch ein neues Produkt kreieren werden, was diesen Bedarf abdeckt. Also auch Kunden zuhören, die erstmal sagen, ja, das Produkt selbst ist jetzt für mich nicht da, aber ein Teilaspekt davon ist interessant für mich. Das kann auch für zukünftige Anwendungen oder auch die Geschäftsentwicklung ganz, ganz guter Indikator sein. Das sind im Prinzip viele Startups, die mit was anderem angefangen haben, wo sie dann schlussendlich Erfolg hatten. Ich glaube, Tumblr war ganz am Anfang ein Bilderarchiv für Privatgebrauch und ist dann relativ schnell in eine Social Community Tauschbörse gekommen.
Ja, wie war das dann nochmal mit den Finanzen so bei euch? Also Exist schafft ja so ein kleines Polster für 12 Monate. Da gibt es ja je nachdem, welchen Abschluss man hat, 3.000 oder 2.500 beziehungsweise 1.000 Euro. Wie war das denn bei euch dann nach Exist?
Da muss ich vorher noch eine Warnung aussprechen. Du hast gesagt, die 12 Monate, ein Polster. Das sollte man so nicht sehen. Wir waren uns von Anfang an bewusst, diese 12 Monate gehen super schnell rum. Es ist kein Polster. Wir haben das eher so ein bisschen Richtung Absicherung gesehen, um möglichst schnell Fortschritt zu machen und innerhalb dieser 12 Monate auch Anschluss zu finden.
Ja, das war auch hier der Gründertest.
Genau. Nichts ist ärgerlicher, als dann nach 12 Monaten festzustellen, ja, das Produkt ist besser geworden, am Markt haben wir aber überhaupt nicht nachgefragt, also ein Investment findet erst statt, wenn man so eine Art Marktbeweis, sei es erstmal auf dem Papier und dann vielleicht in der zweiten Runde dann auch in tatsächlichen Umsatz haben kann. Also muss man mit dem ersten Tag, wo Exist bewilligt ist, sollte man nicht denken, oh, wir haben jetzt erstmal Polster für ein paar Wochen, Monate, ein ganzes Jahr im Zweifelsfall, sondern direkt mit dem ersten Tag anfangen, weitere Finanzierung zu suchen und sich auch klar werden, was will man denn überhaupt. Es gibt sehr viele Förderungen in Deutschland, da sind wir sehr froh drum, auch durch die EU haben wir auch gut nutzen können durch Climate Kick, das ganze EIT, auch den ESA-Inkubator, Exist, alles sehr spannend und auch gut zu bewerkstelligen, mit ein bisschen Aufwand, das gehört aber dazu, wie gesagt, wir sprechen über Steuergelder, die sollten sinnvoll eingesetzt werden, aber irgendwann muss der Schritt kommen, entweder aus eigenem Kapital zu wachsen, das ist schwierig, gerade wenn man so ein Hardware-Produkt hat wie wir, haben wir da doch hohe Anlaufkosten, einfach weil wir in Werkzeuge investieren müssen, in Zertifizierungen investieren müssen, bevor Umsatz kommt. Mit einigen Software- oder Dienstleistungen mag das sein, dass man organisch aus sich selbst herauswachsen kann, aber alle größeren Technikunternehmungen brauchen ja doch irgendwo eine Finanzspritze für den Start und meistens ist dann irgendwann so hoch, dass es um Venture Capital geht und da sollte man von Anfang an nachschauen und da auch sich überlegen, wie wollen wir das gestalten, welchen Investor wollen wir mithaben, wo ist da die persönliche Ebene, passt das, es dauert immer länger, so einen Vertrag auszuhandeln, als man am Anfang denkt. Wenn man per Handschlag ein Gentleman's Agreement hat, bis der Vertrag unterzeichnet ist, geht dann doch noch etwas Zeit ins Land. Da sollte man sich nicht in Sicherheit wiegen, dass jetzt 12 Monate kann ich ja mich um mein Produkt kümmern, um die Entwicklung, sondern muss auch gemacht werden, aber soll man auch ganz klar nach dem Markt schauen und nach einer Finanzierung, wenn man dann zeigen kann, dass es dafür einen Markt gibt.
Okay, und das heißt, nach der Exist-Phase seid ihr dann mit einem Investor gestartet oder hattet ihr da einen oder wie ging es bei euch konkret weiter?
Genau, ja. Da haben wir die Bitolager-Technik als Investor gewinnen können, der an unser Produkt glaubt und da auch so eine gewisse Synergie mit sich sieht. Haben wir dann eine erste ganz kleine Pre-Seed-Runde gemacht und dann später noch eine Seed-Runde mit einem etwas höheren Betrag, sodass wir da auch dann gut 1,5 Jahre einen Plan verfolgen können. Du hattest vorhin gefragt, wie sei denn, hat sich euer Geschäft noch geändert? Am Anfang Wellenbewegung, das wurde dann immer konkreter und auch einen konkreten Plan, was müssen wir tun, um diese Milestones zu erreichen. Nicht des Erreichens willen, sondern wir haben da auch etwas iteriert, aber vom Grundsatz her, dass wir mit diesem Geld dann fokussiert das Produkt entwickeln und vermarkten konnten.
Das heißt, ihr habt dann wirklich einen Großteil des Investments auch für die Weiterentwicklung des Produktes dann verwendet?
Wir haben das ziemlich hälftig-hälftig, die Weiterentwicklung des Produkts und auch dann die Dokumentation, Zertifizierung. Das ist aber das, was ich immer aus dem Learning der Garage raus hatte, gesagt, das nützt nichts, das Produkt dann fertig zu machen, dass es vertrieben werden kann und sein TÜV-Siegel im Endeffekt hat, sondern es muss auch raus in die Welt getragen werden. Also haben wir die andere Hälfte ins Marketing gesteckt, Messen besucht, als Aussteller da gewesen, viel online gemacht, die Blogposts schreiben sich auch nicht von selbst, unsere Homepage aufgebaut, all das gemacht, damit auch Leute, die den Bedarf haben, aus den hintersten Ecken der Welt tatsächlich uns finden. Wir haben Anfragen aus Russland, Brasilien, Indien, Australien, Mexiko, USA, Kanada, Argentinien, den gesamten EU-Raum, Indonesien, Afrika teilweise, aus Algerien, super viel.
Wow, da ist ja der Translator dein bester Freund.
Ja, glücklicherweise haben wir einen Teil der Sprachen im Team. Wenn nicht in der Branche, kommen wir mit Englisch eigentlich immer ganz gut durch.
Ja, super. Ja, dann vielen Dank für deine Insights. Ich würde es gerne ganz gerne nochmal zusammenfassen und kann es gerne nochmal ergänzen. Also gestartet bist du mit einer echten Idee, in Anführungsstrichen. Ja. Beziehungsweise du hast ein Problem erkannt und damals im Flugzeug und gemerkt, okay, das da gibt es irgendwie Bedarf, da könnte man was machen. Bis dann.
Dass ich unterbreche. Ich würde es nicht unbedingt als Problem immer sehen, sondern eigentlich, wenn man einen Bedarf erkannt hat, das ist nicht nur das Problem, sondern auch die Lösung dazu und den Willen, dass für diese Lösung dann auch bezahlt wird.
Genau, und dann bist du in die Garage, das finde ich irgendwie sehr cool, was Handwerkliches auch ist, und man dann auch ins Machen gerät, also ins Machen kommt und hast dann einen ersten Prototyp entwickelt, damit bist du dann in die Welt raus schon mal das erste Mal, hast dich vernetzt und Feedback bekommen, eingesammelt und dann bist du zum Exist gekommen, zum Gründerstipendium, Team gefunden, das bisher immer noch aus dem Exist-Team besteht, glaube ich, gell?
Nicht ganz. Die Ina hat uns zwischenzeitlich verlassen.
Okay, da gab es einen Wechsel dann.
Genau, aber sonst sind wir noch immer in der Gründerkonstellation zusammen und auch als Team noch weiter gewachsen.
Ja, super. Und dann habt ihr letztlich Exist genutzt, um, ich sage jetzt mal, aus dieser Werkstattversion einen echten Demonstrator, Prototypen oder ein echtes produktähnliches Gerät dann zu produzieren und konnte damit dann Investoren dann letztlich überzeugen, um dann bei euch einzusteigen, ne?
Ja, ja.
Also klasse Weg und vielen Dank jetzt an der Stelle für deine Insights. Und mich interessiert nochmal so als kleine letzte Frage nochmal zu dem Themenblock. Was ist deine Vision? Wie geht's voran mit deinem Unternehmen? Wo glaubst du, stehst du in 5 Jahren?
Ja, wo wir in 5 Jahren sind, das würde ich selber gerne wissen. Ich bin mir super sicher, dass wir einen sehr großen Einfluss auf den Markt nehmen können mit unseren Lösungen, um da Dinge voranzubringen und auch zu wachsen. Also in 5 Jahren wird es mit Sicherheit eine andere Firma sein, als es jetzt ist. Sie wird deutlich größer sein, aber ich denke, mit dem gleichen Spirit und dem gleichen Elan noch weiter voranzugehen. Weil wenn ich bedenke, wie ich vor 5 Jahren angefangen habe, da war ich Mechaniker, der in der Garage Hardware gemacht hat. Und jetzt sind wir doch ein sehr IT-lastiges Unternehmen geworden, was dann auch dementsprechend mit unserer Cloud-Solution, die das Tracking revolutioniert, dann noch deutlich wachsen können und auch einfacher skalieren können.
Cool, also das freut mich zu hören. Also das ist diese Motivation oder diese Vision, die inspiriert mich dann auch immer wieder, weil ich denke, also klasse, also auch so wie du es vorträgst, also das motiviert einen dann, glaube ich, auch selber zu machen.
Ja, danke.
Und, das finde ich wirklich sehr, sehr, sehr klasse und auch, dass es jetzt all die Jahre auch wirklich so anhält, das ist also schön mit anzusehen.
Ja, ist auch jeden Tag, macht es Spaß, morgens aufzustehen, zur Arbeit zu gehen und dort richtig Gas zu geben.
Ja, cool, cool.
Zusammen mit meinen Mitarbeitern und Gründern.
Ja, ja genau, ich glaube, das ist ja auch so die Motivation, die auch irgendwo ganz, ganz weit dahinter steckt irgendwie. Neben den ganzen monetären, was man so kennt aus Höhle der Löwen und irgendwelche Millionen IPOs in den USA, aber dass man wirklich tagtäglich aufsteht und auch wirklich Bock drauf hat, in seinem Unternehmen zu arbeiten, was zu verändern. Ich glaube, das ist auch eine schöne Message.
Ja, und ja, vielleicht dann noch persönliches Insight. Meine allererste Idee war eine Shisha. Mhm. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, bin ich froh, dass ich es nicht gemacht habe.
Okay.
Das wäre mit Sicherheit auch in bestimmten Bereichen Erfolg geworden. Allerdings habe ich mich echt bewusst dagegen entschieden und habe gedacht, willst du derjenige sein, der tausende Jugendliche zum Rauchen verleitet? Und so, nein, das ist nicht das Geschäft, mit dem du glücklich werden könntest. Vielleicht das Konto etwas gefüllter, aber das wäre nicht das Gleiche, wie ich es jetzt mache. Dass wir mit unseren Lösungen einfach Menschen helfen können, ein besseres Leben zu führen. Das ist das, was uns antreibt.
Ja, es ist eine coole Eigenschaft oder Motivation auch. Und also ich finde es echt beeindruckend und höre so ein bisschen auch raus, das Unternehmen muss auch zu deiner Person oder zur Persönlichkeit auch passen. Aber andersrum beeinflusst die Persönlichkeit ja auch das Unternehmen, was man jetzt auch bei dir gehört hat. Also wirklich super klasse.
Genau, und da kann man auch den Schritt wagen. Wir hatten vorher überhaupt gar keinen Schnittpunkt. Ich kam aus der Logistik, aus dem Maschinenbau, überhaupt keinen Schnittpunkt zu Pharma gehabt. Und auch das kann man dann relativ schnell lernen. Und das war dann auch das, was zu uns gepasst hat.
Klasse. Also ich wünsche euch oder dir ganz besonders viel Erfolg weiterhin mit dem Unternehmen. Wir sind leider schon am Ende unseres Podcasts und ich bedanke mich ganz herzlich für deine Insights. Und wirklich für die spannenden Eindrücke aus einem Leben, aus einem wirklich spannenden Leben eines Unternehmers, Entrepreneurs. Und bedanke mich, wie gesagt, nochmal für deine Learnings und wünsche auf jeden Fall viel Erfolg mit dem Unternehmen.
Ja, ich danke auch, dass ich hier meine Insights offen kundtun konnte. Und es ist auch immer schön, darüber zu sprechen. Das ist auch viel wert für mich als Gründer. Und da möchte ich auch nochmal Danke sagen. Auch an alle, die mich auf diesem Weg begleitet haben.
Super. Vielen Dank.